Guten Morgen zusammen. Ich hoffe, ihr habt alle beim Liederblock und beim Abendmahl gut aufgepasst. Das ist nämlich, und das finde ich sehr schön, die exakte Zusammenfassung der Predigt. Eigentlich müsste ich jetzt nicht mehr hier vorne stehen. Ich mache es aber trotzdem, weil ich mich vorbereitet habe. Und ich denke, schade, wenn ich nicht hier vorne stehe. Rebecca, magst du die erste Folie einblenden? Wir haben jetzt die Reihe Epheserbrief. Meine Identität in Christus. Und ja, ich habe einen sehr ausgeklügelten Foliensatz vorbereitet. Wir haben heute nur eine einzige Folie, auf die es ankommt. Bitte die nächste. Das ist das Thema heute, zum Preise seiner Herrlichkeit. Und nochmal eine weiter. Und das ist unsere zentrale Folie. Ich werde mich wirklich nur auf diesen Text konzentrieren in der Predigt. Ich werde ab und zu abschweifen, aber es reicht, wenn ihr diesen Text vor euch liegen habt und einfach mitschaut und mitverfolgt, wo wir hingehen. Zum Preise seiner Herrlichkeit ist das Thema. Wir haben es schon die ganze Zeit gemacht, vorher. Und ja, ich persönlich finde das Thema außergewöhnlich schön. Und ich fand es so schön, beim Abendmahl zu sehen, wie jeder Einzelne von uns nach vorne geht, um gemeinsam das eine Mal zu nehmen, das Jesus für uns eingesetzt hat. Wie wir wirklich eine Gemeinde sind, ein Leib, jeder Einzelne von uns dazugehört und alle profitieren dürfen von diesem gewaltigen Opfer. Und das alles wozu? Zum Preise seiner Herrlichkeit. Ich lese mit euch den Bibeltext für heute, Epheser 1, Vers 3 bis 14. Und nachdem es Gottes Wort ist, unter das wir uns jetzt stellen, möchte ich euch bitten, dazu aufzustehen. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus, wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm sein in Liebe. Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns überströmend widerfahren ließ in aller Weisheit und Einsicht. Er hat uns das Geheimnis seines Willens bekannt gemacht, gemäß seinem wohlwollenden Ratschluss, den er gefasst hat, in ihm zur Ausführung in der Fülle der Zeiten, alles unter einem Haupt zusammenzufassen in Christus, sowohl was im Himmel als auch was auf Erden ist. In ihm, in welchem wir auch ein Erbteil erlangt haben, die wir vorherbestimmt sind nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem Ratschluss seines Willens, damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit dienten, die wir zuvor auf Christus gehofft haben. In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Errettung gehört habt, in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung, der das Unterpfand unseres Erbes ist, bis zur Erlösung des Eigentums zum Lob seiner Herrlichkeit. Soweit, danke. Ist dieser Text an sich nicht schon herrlich und großartig? Ich persönlich würde am liebsten jetzt einfach nur hier stehen und den Epheserbrief vorlesen. Ich habe es ausprobiert, dauert ungefähr eine halbe Stunde. Aber noch schöner, muss ich sagen, ist es jetzt, diesen Text zusammen anzuschauen. Da ist so viel Großartiges drin und ein bisschen was möchte ich heute rausnehmen. Wir haben vor 2 Wochen Uli gehört, der den Epheserbrief zusammengefasst und einen Überblick geschenkt hat darüber. Und er hat uns auf eine kurze Reise durch den Brief mitgenommen und gezeigt, dass er in 2 größere Hälften zu unterteilen ist. Die ersten 3 Kapitel, die unsere Heilsgeschichte behandeln, also wie wir gerettet werden von Gott. Und die zweiten 3 Kapitel, die unsere Heiligung behandeln, also wie wir vor Gott leben sollen in Heiligung. Uli hat festgestellt, dass in der ersten Hälfte beschrieben wird, wie Jesus uns rettet, wie er uns zu seinem Tempel zusammengefügt hat und es weiter tut und wie er selbst in uns in diesem Tempel wohnt. Und das allein ist schon so gewaltig und so herrlich und so unbeschreiblich, dass wir nicht mal erfassen können, was es bedeutet, dass Jesus in uns als Gemeinde, als Tempel wohnt. von Jesus gerettet, von Jesus zu seiner eigenen Wohnung bereitet geworden zu sein und dann von Jesus bewohnt zu werden. Gott selbst wohnt in uns. Das ist was unglaublich Herrliches. Am Ende der Bibel, ziemlich ganz am Ende, da wird die Ewigkeit auf der neuen Erde bei Gott beschrieben. Und da heißt es, nachdem das neue Jerusalem vom Himmel gekommen ist, in Offenbarung Kapitel 21, Vers 3, und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Das ist die Erfüllung aller Verheißung, aller Prophetie, aller Herrlichkeit in der Schrift, Gott bei den Menschen und die Menschen bei Gott. Gott wird bei uns wohnen und wir werden bei Gott wohnen in der Ewigkeit. Und wir haben bereits jetzt dieses gewaltige Privileg, dass Gott bei uns wohnt, dass Gott unter uns wohnt. Die Herrlichkeit Gottes ist bereits jetzt in uns, in Jesus Christus. Und wozu das alles? Zum Preise seiner Herrlichkeit. In der Offenbarung 21, Vers 23 heißt es nämlich über das neue Jerusalem, und die Stadt bedarf nicht der Sonne noch des Mondes, dass sie in ihr scheinen, denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie und ihre Leuchte ist das Lamm. Alles, was in dieser Stadt ist, alles, was im ewigen Jerusalem ist, was in sie hineingebracht hat, egal wie herrlich es ist, wird von der Herrlichkeit Gottes ausgeleuchtet. In der Ewigkeit wird alles seinen Wert von der Herrlichkeit Gottes beziehen. Denn ohne die Herrlichkeit Gottes können wir es nicht sehen. Und woher kommt die Herrlichkeit Gottes? Das Licht der Herrlichkeit Gottes kommt aus dem Lamm, aus Jesus. Die Leuchte der Herrlichkeit Gottes ist Jesus und er ist in uns. Ist das nicht großartig? Und alles zum Preise seiner Herrlichkeit. Es war jetzt ein bisschen ein steiler Einstieg, aber das hat einen Grund, das war der Schluss der Predigt. Und ich wollte euch das vorwegnehmen, weil wir dorthin gehen. Darauf, dass Jesus in uns ist und dass alles zum Preise seiner Herrlichkeit dient, darauf wollen wir jetzt hinarbeiten mit unserem Textabschnitt. Und wir werden in den nächsten Wochen über diesen einen Textabschnitt noch ein bisschen mehr hören. Ich habe heute das Vergnügen, eine sogenannte Rahmenpredigt anzubieten, mit dem Titel Zum Preise seiner Herrlichkeit, weil dieser Text, der vor uns liegt, einige Themen hat, die aus dieser Herrlichkeit Gottes heraus abgeleitet sind und die darauf aufbauen. Und auf diese Themen will ich gar nicht groß eingehen, die werden wirklich separat eingehend behandelt, aber ich werde sie trotzdem ein bisschen ansprechen und hoffe, nicht zu viel vorzugreifen, damit es spannend bleibt. Und wir fangen jetzt einfach mal an mit unserem Textabschnitt. Wenn wir jetzt den Vers 3 lesen, dann scheint es erst so, dass Paulus den Text schreibt, um über uns und unsere Rettung zu schreiben. Denn da heißt es, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Aber Paulus benutzt diese Rettung, diese Segnung, um daraus Gott zu preisen. Nicht um den Fokus auf uns zu legen, sondern um den Fokus auf Gott zu legen. Denn wenn wir weiterlesen, dann liegt die Betonung ganz woanders. Denn darin heißt es, wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst, durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden, nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns überströmend widerfahren ließ in aller Weisheit und Einsicht. Er hat uns das Geheimnis seines Willens bekannt gemacht, gemäß seinem wohlwollenden Ratschluss, den er gefasst hat in ihm zur Ausführung in der Fülle der Zeiten. Uns und wir steht viel weniger drin. Es geht um ihn. Es geht um Gott. Es geht um Jesus. Um seine Herrlichkeit, an der wir teilhaben dürfen, aufgrund seiner großen Gnade. Der Fokus, der Schwerpunkt unseres Textes liegt ganz klar auf Gott und auf Christus. Und wir sind mittendrin. Wir haben vorhin im Abendmahl die Verse 7 und 8 gehört und ich möchte sie nochmal vorlesen. In ihm, in Jesus, haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns überströmend widerfahren ließ in aller Weisheit und Einsicht. Ist das nicht der Kern unseres Glaubens? Ist das nicht das Zentrum des Evangeliums? Es ist das Fundament unserer Rettung. Es ist die Ursache unserer Anbetung. Und wir können als Christen gar nicht oft genug darüber reden. Das Thema hat sich nie ausgeredet. Erst im Himmel. Und dann können wir Gott direkt preisen. Aber wir werden das Thema auch nie ganz verstehen. Wir werden die Aussagekraft dieses Verses niemals ganz begreifen. Deswegen betet Paulus in Kapitel 3, Vers 14 und 21 dafür, dass die Epheser und damit auch wir die Breite, Länge, Tiefe und Höhe der Liebe von Christus erfassen dürfen. Und sagt dann aber danach, dass sie dennoch alle Erkenntnis übertrifft. Er betet dafür, dass wir es erfassen dürfen und sagt, naja, aber sie übertrifft trotzdem alle Erkenntnis. Ich kann zwar dafür beten, aber begreifen werden wir es nie. Wir geben uns so oft damit zufrieden, dass wir durch Jesu Blut gerettet sind. Und das ist ja an sich auch richtig. Aber welche Schätze, welche Reichtümer mit diesem Blut und mit der Rettung und mit Jesus einhergehen, darüber denken wir meines Erachtens viel zu wenig nach. Ja, wir können es im Gespräch ja auch kaum wiedergeben. Wenn ich mit einem Menschen über den Glauben rede und dann sage, ja, Jesus hat uns gerettet, und dann kommt zurück, ja, und was bringt dir das? Ja, er hat uns gerettet und wir leben in Ewigkeit. Ja, was bringt dir das jetzt? Ich kann dann vielleicht 2, 3 Gründe weitergeben, aber so richtig in diese Reichtümer eintauchen, das fällt mir oft schwer. Im Bewusstsein dieser Schätze und im Streben nach dem Kennenlernen dieser Liebe und nach dem Erkennen dieses Opfers liegt ein ganz, ganz wichtiger Glaubensaspekt für eine lebendige Beziehung mit unserem Herrn Jesus Christus. Dass wir nicht nur stehen bleiben bei dem, was wir wissen, sondern weitergehen zu dem, was wir erleben. In Kolosser 1, Vers 14, da wiederholt Paulus genau die gleiche Aussage, die wir jetzt hier in Epheser 1, Vers 7 und 8 gelesen haben, und ich lese das dort mal vor. Denn dort sagt Paulus, Jesus, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Genau die gleiche Aussage. Und dann geht er weiter in Vers 15 bis 17, also Kolosser. Dieser Jesus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Der Erstgeborene, der über alle Schöpfung ist. Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, seines Thronen oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Alles ist durch ihn und für ihn erschaffen. Und er ist vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm. Ist das nicht bemerkenswert? Jesus ist Gott. Er ist der Schöpfer von Himmel und Erde. Und in ihm, im Schöpfer von allem, haben wir seine Schöpfung, die Erlösung und die Vergebung. Das Blut unseres Schöpfers rettet uns als seine Geschöpfe. Und in unserer Textpassage in Vers 4, da heißt es, dass Gott der Vater uns in Jesus, unserem Schöpfer, zur Heiligkeit und zur Tadellosigkeit vor ihm auserwählt hat, vor Grundlegung der Welt. Noch bevor Gott in Jesus alles erschuf, noch bevor irgendetwas gemacht war, hat er uns bereits dazu erwählt, durch sein Blut geheiligt und gereinigt zu werden. Das ist doch phänomenal. Und in Vers 5 heißt es, dass Gott uns zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus vorherbestimmt hat. Die Töchter sind übrigens mit eingeschlossen. Wir sind vorherbestimmt zur Sohnschaft, noch bevor wir überhaupt existierten, bevor Jesus uns erschaffen hat, waren wir durch Gott bereits dazu bestimmt, eben durch Jesu Opfer seine Kinder zu werden. Und das alles, so lesen wir in Vers 6, zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, zum Preise seiner Herrlichkeit. Eben jene Gnade, mit der Gott uns in dem Geliebten, in Jesus, begnadigt hat. Jesus ist der Geliebte Gottes. Nur zu Jesus sagt Gott, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Aber uns hat Gott so sehr geliebt, dass er seinen Geliebten für uns geopfert hat, damit auch wir geliebte Kinder Gottes sein können, in seinem Wohlgefallen. Und allein dieses Wissen, all diese Punkte jetzt, sind schon phänomenal genug, um sie allein so weiterzugeben und so stehen zu lassen. Aber ich will mit unserem Text weitergehen, damit wir das auch alles ein bisschen verknüpfen. Denn jetzt wird es, finde ich, so richtig spannend und faszinierend. Im reformierten Katechismus des Westminster Glaubensbekenntnisses steht die Frage, was ist der höchste oder der wichtigste Zweck des Menschen? Was ist der Hauptzweck des Menschen? Die Antwort auf Basis der Bibel ist, der Hauptzweck des Menschen ist es, Gott zu verherrlichen und ihn für immer zu genießen. Und ich finde das eine außergewöhnlich schöne Formulierung, weil darin so viel steckt. Zuerst ist unser Zweck in Bezug auf Gott formuliert und dann unser Zweck in Bezug auf uns, jedoch aus Gott stammend. Ja, wir müssten Gott verherrlichen, aber wir bleiben dabei nicht auf der Strecke. Unsere vornehmste Pflicht ist es, Gott zu verherrlichen, zum Preise seiner Herrlichkeit. Doch Gottes Herrlichkeit ist so gewaltig und so groß, dass das nichts Erdrückendes ist, sondern mit Erleichterung und mit tiefem Frieden einhergeht. Denn unsere vornehmste Pflicht nach der Verherrlichung Gottes ist es, ihn zu genießen, Gott zu genießen. Denn wir sind in Jesus, durch Gottes Gnade, zum Preise seiner Herrlichkeit, gesegnet mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen. In der Bibel werden wir immer wieder dazu angehalten, als Christen Gott gehorsam zu sein, heilig zu leben. Und auch im Epheserbrief wird das in den kommenden Wochen und Monaten noch ein großes Thema werden, denn die letzten drei Kapitel behandeln genau das. Darüber hat Uli ja auch kurz andeutend gesprochen. Jetzt ist es aber so, dass wir, und ich meine wirklich wir alle, oft ziemliche Angst vor Gesetzlichkeit haben. Und dass wir beim Formulieren dieser Wahrheiten dann sehr vorsichtig sind. Wir wollen sie nicht wegschieben, aber wir sind sehr vorsichtig und sehr zurückhaltend, wenn es darum geht, Gehorsam einzufordern, weil Gott ihn einfordert. Wir sind auch im Anwenden von Gehorsam oft eher zurückhaltend. Und wir rechtfertigen uns dann doch relativ schnell mit der Freiheit, in der wir stehen und in der wir leben. Was wir dabei aber nicht merken, ist, wie sehr die uns selbst dabei einer unvorstellbaren Freude berauben. Einer großartigen Freude nämlich. Und ich sage jetzt nicht hier einfach irgendwas, das schön klingt. Ich setze hier keine schönen Wörter ein. Ich habe das selber schon erleben dürfen, wo ich im Bibelstudium oder im Gebet oder auch im Gespräch mit Bewohnern im Altersheim, wo ich arbeite, plötzlich überwältigt wurde von der Freude in Christus, wo ich gedacht habe, was ist jetzt los? Wieso fühle ich mich auf einmal so gut, wenn ich von Jesus erzähle oder wenn ich Zeit mit ihm verbringe? In Gott können wir das haben. Bei mir war das oft nicht sehr lang und auch nicht sehr oft, denn schlussendlich klammere ich mich doch immer wieder an den schönen Sachen unseres Lebens und der Welt um uns herum fest. Ich merke oft, dass ich mich sehr viel lieber mit den kurzfristigen Freuden befasse und mich daran festhalte. jetzt einen Film schauen, jetzt auf YouTube ein Analysevideo schauen oder irgendwas anderes hören, Musik hören, da was machen, da was lesen, da was tun und zum Schluss viel zu wenig Zeit mit Gott verbracht habe und diese Freude, so stark und so groß sie ist, wieder abflammt und vergeht. Wir leben in Freiheit, absolut. Aber in welcher Freiheit? Worin erweist sich diese Freiheit? In Römer 6, Vers 22 können wir nachlesen, dass die Freiheit sich darin erweist, dass wir frei geworden sind vom Fluch, von der Macht der Sünde und Gott dienstbar geworden sind. Die Freiheit eines Christen besteht nicht darin, alles tun und lassen zu können, was er möchte. Die Freiheit eines Christen besteht darin, nicht mehr sündigen zu müssen, sondern Gott dienen zu können. Und das klingt an erster Stelle erdrückend. Aber denk mal nach. Ein Fisch kann an Land nicht lange glücklich sein, denn er ist dazu berufen, im Wasser zu leben. Ein Christ kann ohne Gehorsam nicht lange glücklich sein, denn er ist dazu berufen, Gott zu dienen. Die wirkliche Freiheit Gottes schenkt eine tiefe innere Freude und wirklichen Frieden, denn wir sind dazu berufen in Jesus Christus. Und es ist wirklich nicht erdrückend, denn es geht um das Lob der Herrlichkeit Gottes, um den Preis seiner Herrlichkeit. Es geht nicht um den Fluch des Holzes, denn den Fluch hat Jesus schon getragen, sondern es geht um das Lob der Herrlichkeit Gottes. Es geht darum, dass wir wirklich etwas daraus mitnehmen dürfen. Lest mit mir Vers 9 und 10a unseres Textabschnittes. Er hat uns das Geheimnis seines Willens bekannt gemacht, gemäß seinem wohlwollenden Ratschluss, den er gefasst hat in ihm zur Ausführung in der Fülle der Zeiten. Wohlwollender Ratschluss. Ist das nicht schön? Gott will uns wohl. All das, was damit einhergeht, ist nicht, um uns runterzudrücken. Gott will uns wohl. Und der wohlwollende Ratschluss ist gegründet und geplant worden, bevor die Erde überhaupt erschaffen war. Unsere Rettung aufgrund seiner Gnade beruht auf Gottes Willen. Und das Geheimnis dieses Willens, das haben wir jetzt gerade gelesen, ist uns jetzt bekannt gemacht worden. Sein Wille ist nämlich die Ausführung seines wohlwollenden Plans, wenn die Zeiten erfüllt sind, also am Ende der Zeit. Und was ist die Ausführung dieses wohlwollenden Plans am Ende? Lesen wir weiter. Alles unter einem Haupt zusammenzufassen in Christus, sowohl was im Himmel als auch was auf Erden ist. Ja, alte Kiste, wir wissen schon, Jesus wird König in Ewigkeit und wird regieren, das wissen wir schon. Aber da steckt noch viel mehr drin. Da ist viel mehr. Ja, Jesus wird als König regieren. Und er regiert bereits jetzt. Jesus ist jetzt schon der König. In Vers 20 bis 22a, da heißt es, über Gott, die Macht seiner Stärke hat er wirksam werden lassen in Christus, als er ihn aus den Toten auferweckte und ihn zu seiner Rechten setzte in die himmlischen Regionen, hoch über jedes Fürstentum und jede Gewalt, Macht und Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird, nicht allein in dieser Weltzeit, sondern auch in der zukünftigen. Und er hat alles seinen Füßen unterworfen. Alles hat er Jesus unterworfen. Jesus ist der Herrscher über allem bereits jetzt und nicht erst in Ewigkeit. Auch in Ewigkeit, aber bereits jetzt. Jesus herrscht über allem. Und dann heißt es weiter in Vers 22 und 23, und er hat alles seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Bam. Der sitzt. Das ist doch mal eine Aussage. Für alle, die sich bis hierher gefragt haben, worauf will ich eigentlich hinaus? Was soll diese Zusammenstellung an Aussagen? Das ist der Dominostein, der alle anderen umkippen lässt. Die Gemeinde ist die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Die Gemeinde ist die Fülle unseres Herrn Jesus, der alles in allen erfüllt. Jesus erfüllt uns, erfüllt alles in uns und wir sind seine Fülle. Wir sind sein Leib. Wir sind die Leib und Fülle dessen, der über allem herrscht. Und zwar bereits jetzt, nicht erst später. Jetzt. Die Macht seiner Stärke hat Gott wirksam werden lassen in Christus, dessen Leib und Fülle wir sind. Als er ihn aus den Toten auferweckte und ihn zu seiner Rechten setzte in den himmlischen Regionen als Herrscher über allem. Und jetzt lese ich mit euch Kapitel 2, Vers 4 bis 6 und ich bitte euch gut zuzuhören. Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren, durch die Sünden mit Christus lebendig gemacht, aus Gnade seid ihr errettet, und hat uns mit auferweckt und mitversetzt in die himmlischen Regionen mit Christus Jesus. Er hat mit uns das Gleiche getan, was er mit Jesus getan hat, der über allem erhoben ist und über allem erhaben ist. Wir sind mit auferweckt mit Christus Jesus und mitversetzt in die himmlischen Regionen bereits jetzt. Wahnsinn. Lesen wir in unserer Textpassage in Vers 11 weiter. In Christus ist alles zusammengefasst. In ihm, in welchem wir auch ein Erbteil erlangt haben, die wir vorherbestimmt sind nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem Ratschluss seines Willens, damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit dienten, die wir zuvor auf Christus gehofft haben. Indem Gott uns ja bereits durch seine Gnade vorherbestimmt hat, nach seinem Vorsatz, nach dem Ratschluss, nach dem Plan seines Willens, sind wir jetzt Erben dieses überschwänglichen Reichtums. Und das Faszinierende ist ja jetzt, dass wir es nicht erst werden, sondern dass da stehen, dass wir unser Erbteil bereits erlangt haben. Und das, damit wir jetzt dem Lob, dem Preis seiner Herrlichkeit dienen. In Vers 13 und 14 heißt es, dass wir als Gläubige versiegelt worden sind mit dem Heiligen Geist, der das Unterpfand unseres Erbes ist, bis zur Erlösung seines Eigentums. Damit wir auch dann zum Lob seine Herrlichkeit dienen. In Ewigkeit. Ist das nicht faszinierend? In Vers 6 erfahren wir, dass der gesamte Plan, der Willen des Vaters, ist uns durch seine Gnade nach seinem Wohlgefallen, durch das Blut Jesu Christi zu retten, zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, zum Preise seiner Herrlichkeit. Und jetzt zum Schluss lesen wir, dass wir unser Erbteil aus dieser Rettung und Wiedergeburt des Kinder Gottes bereits erlangt haben, damit wir jetzt schon zum Lob seiner Herrlichkeit dienen. Und dann lesen wir, dass wir mit dem Geist versiegelt sind, der das Unterpfand für sein Erbe ist, das wir in der Erlösung dann erhalten, damit wir in Ewigkeit auch zum Preise seiner Herrlichkeit dienen. Das Lob seiner Herrlichkeit, der Preis seiner Herrlichkeit ist Anfang, Inhalt und Ziel von Gottes Plan und Wirken. Und wir profitieren im äußersten Maß daraus. Was ist der Hauptzweck des Menschen? Gott zu verherrlichen und ihn für immer zu genießen. Die Gemeinde Gottes als Leib Christi ist nicht einfach nur ein schöner Verband, ein Verein, in dem man kommt, Ersatz für Turnverein oder Judo-Club, keine Ahnung. Nein, die Gemeinde hat die Verherrlichung Gottes zum Ziel. Sie ist die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt und über allem herrscht. Und deswegen schreibt Paulus in Kapitel 2, Vers 10, denn wir sind sein Werk, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihn wandeln sollen. Das ist kein Befehl im Sinne von, ja, jetzt seid ihr Christen, jetzt tut's mal was. Nein, wahre Glückseligkeit, wahren Frieden, wirkliche Freude in Jesus finden wir nur im Gehorsam, weil wir dazu erschaffen sind als Kinder Gottes. Dazu sind wir auserwählt, darin besteht unser Zweck. Und daraus erhalten wir tiefsten Frieden, höchste Freude, unsagbarstes Glück und den größten Genuss. Ich sage nicht jetzt an dieser Stelle, dass wir niemals Probleme haben als Christen. Ich sage auch nicht, dass wir niemals leiden werden. Keineswegs. Ich möchte euch an der Stelle auf Psalm 73 hinweisen, den ihr zu Hause mal durchlesen könnt, wo der Autor darüber klagt, dass es ihm nicht gut geht, weil er Gott gehorsam sein will und die Gottlosen, denen geht's besser. Aber zum Schluss sagt er, mir aber ist die Nähe Gottes köstlich. Ich habe Gott, den Herrn, zu meiner Zuflucht gemacht, um alle deine Werke zu verkünden. Denn das sagt er zwischendurch in Vers 17. Er sagt da, dass er niedergeschlagen war, dass er versucht hat, das zu verstehen, bis ich in das Heiligtum Gottes ging und auf das Ende der Gottlosen Acht gab. Und wir können sagen, wir kommen in das Heiligtum Gottes und nehmen auf unser Ende Acht. Denn in Gott ist alles, was wir brauchen. Nicht die Befreiung irdischen Leids, aber tiefere Freude, als wir uns jemals vorstellen können. Und wozu? Zum Preise seiner Herrlichkeit. Uli hat ja vor 2 Wochen gezeigt, dass die erste Hälfte unseres Briefes unsere Heilsgeschichte beschreibt, unsere Rettung in und aus Christus und eben diese 3 Punkte, wie Jesus uns gerettet hat, wie er uns zu seinem Tempel zusammengefügt hat und wie Jesus Wohnung nimmt in diesem Tempel. Der Zweck des Tempels im Alten Testament war der, dass Gott darin wohnte und dieser in Heiligung dem Preise seiner Herrlichkeit diente. Dort wurde Gott angebetet, dort wurde gepriesen. Dort wurde Gottes Herrlichkeit offenbar. Und wann war dieser Tempel am herrlichsten? Wenn das Volk Gottes gehorsam war. Wenn die Priester ihren Dienst in Heiligung und Aufrichtigkeit taten. Auch wir werden als Tempel unseres Herrn Jesus dann am herrlichsten erscheinen und am meisten Profit daraus entnehmen, wenn wir rein bleiben und in der Heiligung leben, zu der Gott uns berufen hat, zu der wir als Tempel erschaffen sind. Denn dann dienen wir dem Preis seiner Herrlichkeit und dann werden wir ihn genießen. Zu Beginn las ich Offenbarung 21, Vers 3. Ich möchte den Vers nochmal vorlesen, um die Schleife langsam zu schließen. Dort heißt es, und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Das ist die herrliche, ewige Zukunft, die auf uns wartet. Diese endgültige Erfüllung ist die vollkommene Ausführung seines wohlwollenden Ratschlusses am Ende der Zeiten. Und wir sind bereits jetzt Erben davon. Wir dürfen daran bereits jetzt teilhaben. Jesus ist jetzt schon bei uns. In uns. Es wird nichts Herrlicheres geben als Gott bei den Menschen. Und es wird dann keine Sünde, kein Leid, kein Schmerz mehr sein. Als Tempel der Gemeinde dürfen wir dieses gewaltige Erbe bereits jetzt ein Stück weit erleben. Das dann seine vollkommene Erfüllung in Ewigkeit hat. In Offenbarung 21, Vers 22 heißt es, und einen Tempel sah ich nicht in der Stadt, denn der Herr, Gott der Allmächtige, ist ihr Tempel und das Lamm. Wir sind jetzt der Tempel. Und wir dürfen jetzt das bezeugen, was am Ende Jesus übernimmt. In Vers 23, den habe ich auch vorhin vorgelesen, heißt es, und die Stadt bedarf nicht der Sonne noch des Mondes, dass sie in ihr scheinen, denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie und ihre Leuchte ist das Lamm. Die Leuchte der Herrlichkeit Gottes ist das Lamm Gottes, ist Jesus. Er, dessen Fülle wir sind und der alles in allem erfüllt und bereits jetzt herrscht. Er, der in der Ewigkeit der Tempel sein wird, erleuchtet als Licht dieser Welt jetzt auch uns und leuchtet durch uns als sein Tempel in dieser Welt. Wir haben in ihm bereits den Sieg. Wir haben in ihm bereits die Herrschaft über allem. Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst, aber habt keine Angst, ich habe die Welt überwunden. Das stimmt. In Jesus haben auch wir den Sieg. Wir sind in Jesus mit jedem geistlichen Segen in die himmlischen Regionen, in den himmlischen Regionen gesegnet und mit Jesus bereits in die himmlischen Regionen versetzt worden. Was für ein gewaltiges, was für ein unvorstellbares, was für ein großartiges Privileg, das wir als Kinder Gottes haben, das sonst kein einziger Mensch auf dieser Erde hat, als nur die Kinder Gottes. Ja, kann man Gottes Gnade anders beschreiben, als genau dadurch, dass Gott all das bewerkstelligt und geplant und vorbereitet hat, bevor die Erde überhaupt existierte, bevor überhaupt irgendjemand an uns dachte, als nur Gott? Durch Gnade sind wir errettet, zum Preise seiner Herrlichkeit. Ich möchte noch mit einem Gedanken abschließen, einem, finde ich, sehr schönen Gedanken. Denn wir lesen in Epheser 1, 20 bis 21, das habe ich vorhin schon mal vorgelesen, dass Gott Christus in die himmlischen Regionen zu seiner Rechten gesetzt hat, hoch über jedes Fürstentum und jede Gewalt, jede Macht und Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird. Jesus über allem. Und wir wissen ja auch jetzt, dass wir mit Jesus in diese himmlischen Regionen versetzt worden sind. Und dann schreibt Paulus zum Schluss des Briefes, ganz zum Schluss, in Kapitel 6, Vers 12. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Und was sagt Paulus dazu? Lauft, solange ihr noch Beine habt? Nein, das sagt er nicht. Er sagt in Vers 10, im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke, die jetzt in uns allen ist, weil Jesus in uns ist. Jesus hat bereits gesiegt und mit ihm auch wir. In ihm ist bereits alles unterworfen und damit auch uns. Wenn wir in Gott bleiben, dann werden wir das erleben. Und was ist diese Waffenrüstung anders, als in Gott zu bleiben, als seine Nähe zu suchen, als sich an ihn zu klammern? Was ist denn die Waffenrüstung anderes, als Gott gehorsam zu sein? Der Gürtel der Wahrheit, der Brustpanzer der Gerechtigkeit, die Stiefel zur Bereitschaft der Verkündigung des Evangeliums, der Schild des Glaubens, der Helm des Heils, das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes, und all das anzuziehen im Gebet. Ja, was tun wir denn anderes als unseren Tempel, als das, um unseren Tempel reinzuhalten vor Gott? Alles geschieht zum Preise seiner Herrlichkeit. Was ist der Hauptzweck des Menschen? Gott zu verherrlichen und ihn für immer zu genießen. Und so leben wir zum Preise seiner Herrlichkeit. Amen. Ich möchte mit einem Segen abschließen, aber vorher gibt der Stefan noch die Körbchen rum. Und zwar lese ich euch Kapitel 3, Vers 20 bis 21 vor. Dem aber, der weit über die Maßen mehr zu tun vermag, als wir bitten oder verstehen, gemäß der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die Ehre in der Gemeinde, in Christus Jesus, auf alle Geschlechter der Ewigkeit, der Ewigkeiten. Amen.